Ja, liebe Geschwister, kennt ihr Vicky und die starken Männer? Das ist ein Comic über eine Horde Wikinger mit dem kleinen jungen Vicky, der immer eine Lösung für irgendein Problem hat. Der ist der Schlauste von allen. Das habe ich in meiner Jugend ab und zu gelesen und da gibt es eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist. Vicky, der Wikinger, ist mit seinem dicken, immer hungrigen Freund Faxe unterwegs. Keine Ahnung mehr, wo die hin wollten. Sie laufen eine ganze Weile und plötzlich entdeckt Vicky in einiger Entfernung eine große Gruppe Leute. Er sagt zu seinem dicken Freund Faxe: Hey, schau mal, Faxe, da gibt es einen Menschenauflauf. Und da antwortet dieser: Ein Menschenauflauf? Wie schmeckt das denn? Hoffentlich lassen die uns was übrig. Er hatte nicht viel Kontakt zu Leuten wahrscheinlich. Heutzutage weiß jeder etwas mit dem Begriff Menschenauflauf anzufangen. Viele haben richtige Entzugserscheinungen, wenn sie nicht bald wieder im Gedränge stehen. Sie warten immer sehnsüchtig auf das nächste Großereignis. Hauptsache viele Leute und dichtes Gedränge. Direkt vom Strand auf Mallorca in den Sommerferien, nach Hause zum Sommerschlussverkauf an einem Brückentag und gleich danach nach Berlin zum Empfang des frisch gekürten Fußballweltmeisters mit 400.000 Gleichgesinnten. Jede Baumarkteröffnung wird zum Großereignis, weil endlich mal wieder was los ist. Alle strömen dahin. Auf keinen Fall was verpassen. Wobei am Ende, um ehrlich zu sein, ist oft die Frage, ob es überhaupt was zu verpassen gab. Andere wiederum, die erschreckt schon das Wort Menschenmenge. Und sie versuchen, große Ansammlungen der eigenen Spezies tunlichst zu vermeiden. Angstschweiß tritt auf, wenn die Frau sagt: Hey, es ist Samstagvormittag, lass uns in den Elbepark fahren. Um diejenigen, zu denen ich mich latent zähle, herauszulocken, muss es sich schon richtig lohnen und es sollte Wichtiges passieren. Unser Predigttext handelt von so einem Ereignis, wo viele Leute zusammengekommen sind, wo es jeden erfasst hat. Und es ist Wichtiges passiert. So wichtig, dass wir es heute noch lesen können und es in der Bibel niedergeschrieben finden. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im 2. Kapitel. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. wenn das mal nicht eine ordentlich aufregende Aktion ist. Jesus ist wieder da. Er war ja in letzter Zeit schon in unserem Ort. Endlich ist mal wieder was los hier. Los, lasst uns schnell hingehen, bevor wir wieder was verpassen, was er erzählt und tut. Wir hatten ja letztes Mal schon versäumt, als er plötzlich hier war und in der Synagoge gesprochen hat. Ganz zu schweigen von der Heilung an der Schwiegermutter von Petrus. Alle sind aufgeregt und ganz schnell ist das Haus voll, in dem Jesus eingekehrt ist. Schnell ist auch der Platz vor dem Haus voll und alle Fenster werden belagert, damit man wenigstens etwas davon mitbekommt, was Jesus von sich gibt. Auf keinen Fall was verpassen. Vielleicht wird es ja so spektakulär, dass man sich tagelang im Ort darüber noch berichten wird. Und spätestens dann ärgert man sich, wenn man es nicht live erlebt hat und nur auf die Berichte Dritter angewiesen ist. Man kann die Aufregung gut verstehen, die damals in Kapernaum war, als Jesus erneut erschien, mit dem Ziel, seine Botschaft zu verkünden. Jesus selbst war nicht der Initiator dieses Rummels. Er hatte nicht die Werbetrommel gerührt und mit Bangen darauf gehofft, dass überhaupt jemand kommt. Jesus war einfach nur der Auslöser. Die Menschen hatten ihn schon einmal erlebt und weckten durch die Berichte, die sie auch von anderen über ihn gehört hatten, und seine Taten und ihr Erzählen Zuversicht bei all den anderen. Es war ohne Zweifel auch etwas Sensationslust dabei, so wie das heute auch ist. Aber der Hauptgrund wird die Neugier auf diesen Wanderprediger gewesen sein und die geweckte Hoffnung in den Herzen nach all den Berichten über die Wunder und die machtvollen Worte dieses Mannes. Alle haben sich versammelt. Da ist der Hausbesitzer, der sich höchstwahrscheinlich sehr geehrt fühlt und bestimmt stolz ist, dass der bekannte Prediger gerade sein Haus aufsucht. Aber von ihm wird hier nichts berichtet. Das sind die Schriftgelehrten, die Einfluss haben, die hohen Herren, die komischerweise wieder ein paar der doch begrenzten Plätze im Haus bekommen haben und jetzt still und reserviert diesen Prediger mustern. Alles ist rappelvoll. Die Enge in dem Haus ist kaum auszuhalten. Es war ja auch warm. Aber es will niemand raus. Das wäre ja auch nicht direkt möglich gewesen, weil ja draußen all die anderen sind, die eigentlich rein wollten, um Jesus zu hören. Wer will da schon seinen hart erkämpften Platz aufgeben, jetzt wo Jesus da ist und gleich reden wird? Und dann spricht er. Jesus sagt ihnen das Wort. Alle sind ganz still. Und auf einmal passiert das eigentlich Unerhörte. Aber nicht durch die Worte Jesu. Nein, plötzlich fängt es von der Decke an zu rieseln. Erst ein bisschen, dann immer mehr. Dann kommen die ersten Sonnenstrahlen durch die entstandenen Löcher. Wer ist denn so unerhört? Inzwischen ist das Loch so groß, dass man die Übeltäter schon sehen kann. So eine Unverschämtheit, denkt man. Und dann sind alle sprachlos. Es wird etwas heruntergelassen. Ein Bett. Und da liegt jemand drauf. Was soll das denn jetzt hier? Und dann erkennen die ersten Anwesenden diesen Typen, der da auf dem Lager liegt. Ach, ist es nicht. Ja, sie hatten ihn schon auf dem Herweg gesehen. Er lag ihnen ja quasi im Weg, hatte sich wie so oft auf der Hauptstraße breit gemacht und sicher wie üblich gebettelt. Er hat die Aufregung bemerkt und hat den einen oder anderen gefragt, was los ist. Warum alle so aufgeregt sind. Missmutig und genervt hat man ihm Auskunft gegeben, nur nicht aufhalten lassen. Man ist doch auf dem Weg zu Jesus. Da ist keine Zeit für Gespräche. Und bloß nicht riskieren, dass dieser Typ noch mit will. Da hätte man gleich verloren. Das würde ja überhaupt nicht gehen. Mit so einer Bremse im Schlepptau kommt man definitiv zu spät und hätte nur wenig von Jesus gehabt, ihn vielleicht sogar verpasst. Nur schnell weiter, bevor es alles voll ist. Schnell war dieses Hindernis überwunden und wieder vergessen, zum Glück. Und was tat der Gelähmte? Nichts. Er kann, wie so oft, einfach nichts tun. Er bleibt liegen. Er hatte keine Kraft, zu Jesus zu laufen, wie auch. Kennen Sie das? Man kommt nicht vom Fleck. Es sind immer irgendwie die anderen, die diese tollen Erfahrungen mit Jesus machen. Ich selbst sitze auf meiner Straße, höre vielleicht noch viel mehr als der Gelähmte in unserer Geschichte von den Dingen, die Jesus tat und tut, und komme einfach nicht hoch. Obwohl ich doch eigentlich will. So wie die anderen Jesus erleben. Gottes Taten selbst mitbekommen. Kannst du dich an diesen Zustand erinnern? Oder steckst du gerade darin, in diesem Zustand? Dann kannst du dir sicher vorstellen, wie es unserem Gelähmten ging. Und hast du erlebt, wie es ist, in diesen Zeiten Freunde und Geschwister zu haben, die dir hochgeholfen haben, die dich mitgenommen haben auf dem Weg zu Jesus, weil sie deine Not erkannt haben, die vielleicht schwer an dir zu tragen hatten, aber dir nie das Gefühl gegeben haben, dass du Ballast bist. Unser Gelähmter hat das Glück, solche Freunde zu finden. Sie wollen ohne Zweifel auch zu Jesus, ihn hören und erleben. Auch sie sind auf dem Weg, genau wie alle anderen. Und da ist wieder dieser Typ, der nur im Weg liegt und nichts kann, außer Leute, die zu Jesus laufen wollen, auszubremsen. Aber sie gehen nicht achtlos weiter. Sie speisen ihn nicht ab. Sie nehmen das Bett des Hilfsbedürftigen, weil sie wissen, der kommt ohne unsere Hilfe nicht weiter. Und weil sie erkennen, dass die Begegnung mit Jesus gerade auch für diesen Menschen enorm wichtig ist. Vielleicht sogar wichtiger als für sie selbst. Die eigenen Ziele werden jetzt zweitrangig. Das Ziel ist jetzt, den Hilflosen dorthin zu bringen, wo Hilfe zu erwarten ist. Natürlich werden sie dadurch viel, viel langsamer. Am Ende kommen sie sogar zu spät und es ist kein direkter Zugang in Sicht. War jetzt alles umsonst, könnte man fragen. Aber nicht unsere Helfer, jetzt erst recht. Sie kämpfen sich durch. Wenn es nicht durch die Tür geht, dann eben auf einem anderen Weg. Es hat ja niemand gesagt, dass Helfen immer leicht ist. Und es ist auch erstmal egal, was die anderen alle sagen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen in unserer Geschichte. So ein Haus in der damaligen Zeit, das hatte normalerweise ein flaches Dach und dazu eine Treppe an der Außenwand hoch, auf der man auf das Dach kam. Da muss das Bett jetzt hoch. Aber es ist nicht nur die Last des Bettes und des Gelähmten. Es sind auch all die Leute, die da im Weg stehen. Da müssen die jetzt vorbei und sich Durchgang verschaffen. Und schließlich werden die Helfer auch noch straffällig und beschädigen fremdes Eigentum, indem sie das Dach aufdecken. Und das alles für einen einzigen, der zu Jesus soll? Man kann sich gut vorstellen, dass der eine oder andere, der den normalen und geordneten Weg zu Jesus gefunden hat, Mord und doch sehr deutlich entsprechende Anfragen an die Trägerschaft stellt. Muss das jetzt sein? Ja, es muss sein. Ich möchte, dass mein Nächster zu Jesus kommt. Ich selbst habe erfahren, was Jesus für mein Leben bedeutet. Ich glaube daran, dass es Jesus ist, der ausweglose Situationen zum Guten wandelt. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Und in diesem Fall, in unserem Fall, hat es den Freunden auf dem Herzen gelegen, diesen Gelähmten dazunehmen und trotz aller Unwegsamkeit und schwierigen Voraussetzungen zu Jesus zu bringen. Und weil es so viele gibt, gerade auch heute, denen dieser Weg so schwer fällt, versuche ich, ein Helfer auf diesem Weg zu sein. Hauptsache Jesus. Mir soll es egal sein, ob mein eigener Plan da etwas durcheinander gerät. Es soll auch nicht im Vordergrund stehen, was die anderen sagen oder was sie für Bedenken äußern. Wenn es dran ist, dass der Hilfesuchende Jesus begegnet, dann hat das oberste Priorität. Selbst das Eigentum anderer wird hier in unserer Geschichte zweitrangig. Wobei ich da gerne auch auf andere Geschichten aus der Bibel hinweise, in denen Leute Begegnungen mit Jesus haben, ohne dass Häuser zerstört werden. Das ist also keine Bedingung. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo euch plötzlich ein Mensch wichtig wird, der vielleicht nicht ganz so offenbar gelähmt ist wie der aus unserer Geschichte, aber der es zweifelsohne noch nicht geschafft hat oder dem es schwerfällt, den Weg zu Jesus zu finden. Kennt ihr diese Euphorie, die dann aufkommt? Ich habe so viel Gutes mit Jesus erlebt. Der muss das jetzt auch erleben. Das wird sein Leben bereichern und verändern. Die selbsterfahrene Begegnung mit Jesus und die Veränderung im eigenen Leben. Die Zusage der Schuldvergebung. Die erfahrene Heilung und nicht zuletzt die Hoffnung auf ewiges Leben sind zweifelsohne die Motoren für solche Hilfeleistung, wie wir sie hier in diesem Haus in Kapernaum erlebt haben. Und doch muss ich oft zugeben, dass ich sehr oft an den Gelähmten in meinem Leben vorbeigehe. Oft habe ich einen eigenen Plan, wie mein Weg zu Jesus auszusehen hat. Schöne Gemeinde, mit all den lieben Geschwistern, im Glauben, sonntags ist Gottesdienst, da sieht man sich, dann noch ein, zwei Veranstaltungen in der Woche, eventuell noch ein soziales Engagement dazu, ideal. So ist es doch schön in Ordnung. Das hat auch alles seine Berechtigung, aber trotz der eigenen Erfahrung mit Gott ist es mir oft erschreckend egal, dass so viele Leute, denen ich teilweise täglich begegne, gelähmt durchs Leben irren und den Weg zu Jesus nicht finden. Da kennt jeder seine Beispiele, denke ich. Mir ist das in der letzten Woche auf sehr erschreckende Art und Weise bewusst gemacht worden. Da habe ich vom Selbstmord eines ehemaligen Nachbarn gehört. Schwierige Arbeitssituation, Trennung von Frau und Kindern, Perspektivlosigkeit, Depression, mehrere Versuche, sich umzubringen. Mit dem Auto nachts an einem Baum hat es dann geklappt. Das hat mich logischerweise sehr geschockt. Gut, wir hatten kein sehr inniges Verhältnis. Hallo Peter, hallo Götz, wie geht's? Gut. Na dann, schönen Tag noch. Mehr war da nicht. Und doch muss ich mir die Frage stellen, war das einer der Gelähmten auf meinem Weg? Hätte ich seine Hilfsbedürftigkeit mehr erkennen können? War es meine Aufgabe, ihn zu tragen? Vielleicht nicht den ganzen Weg, aber wenigstens ein kleines Stück, ein paar Meter auf dem Weg zu Jesus? Fragen, die nun nicht mehr beantwortet werden können. Es ist gut möglich, dass unser eigener Weg holpriger und schwerer wird, wenn wir für andere zu einem Helfer werden. Aber wenn sich niemand gefunden hätte, mich zu Jesus zu tragen, als ich gelähmt umherirrte, wer weiß, wo ich dann wäre, sicher nicht hier. Es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich nur den Finger auf den Punkt legen will, dass wir alle unseren Nächsten nicht sehen und eigentlich mehr helfen sollten. Mir ist bewusst, dass viele von uns mit offenen Augen durch den Alltag gehen und sehen, wo Hilfe benötigt wird. In unserer Gemeinde passiert da schon einiges. Zum Thema Hilfeleistung bin ich in unserem Text auf etwas gestoßen, das mich besonders beeindruckt hat und bewegt hat. Und das ist die Einheit der Helfer, beziehungsweise der Freunde, Wie weit ist das manchmal von unserer Art zu helfen entfernt? Wie oft ist es so, dass wir glorreiche Ideen haben, wie wir etwas Gutes in der Gemeinde oder außerhalb tun können? Schnell finden sich ein paar Leute, die etwas bewegen wollen. Und wie oft scheitert das Ganze dann an den unterschiedlichen Ansichten und Vorstellungen, an die Herangehensweise? Es ist schön, ein gemeinsames Ziel zu haben. Aber um das Ziel gemeinsam zu erreichen, muss ein gemeinsamer Weg gefunden werden. Hätte jeder der Freunde in unserer Geschichte seinen Stiefel durchgezogen, um der Hilfsaktion zum Erfolg zu verhelfen, dann würden wir sicher gar nichts darüber lesen, weil alles gescheitert wäre. Der eine hätte vielleicht lieber einen Tunnel gegraben, um in das Haus zu kommen. Auch eine gute Möglichkeit. Der zweite hätte lautstark auf sein Recht gepocht und entsprechende Mittel angedroht, weil ja jeder das Recht hat, zu Jesus zu kommen. Ein dritter wäre auf die Idee gekommen, den Gelähmten einfach von oben durch das Loch ins Dach fallen zu lassen. Hauptsache Ziel erreicht. Nein. Wir lesen in diesen drei Versen über diese Aktion von einer durchdachten und erfolgreich abgeschlossenen Leistung, die nur gelingt, wenn sich alle an die Absprachen halten und das Ziel im Blick haben und in gewisser Weise von den eigenen Ideen etwas absehen. Ich gebe ehrlich zu, dass mir einige Aktionen in unserer Gemeinde auch einfallen, die zweifelsohne gut gemeint, gut ausgedacht und sicher auch in Gottes Plan waren, die dann irgendwie aufgrund von Abstimmungsproblemen oder unterschiedlichen Zielsetzungen oder Missverständnissen oder Ähnlichem scheitern. Es fehlt dann oft die Einheit oder die gleiche Prioritätensetzung. Aber wie setzt man Einheit um? Vielleicht ist ja günstiger, das Prinzip der Diktatur wieder einzuführen. Es würde vielleicht viel mehr werden, wenn nicht jeder mitdiskutiert, sondern alle die Klappe halten und das machen, was der eine dominante Leiter für richtig hält. Ob bei dieser Art von Gemeindestruktur, bei genauem Hinsehen, die Einheit nicht doch etwas schwammig wird und ob da mehr erreicht wird, bleibt stark zu hinterfragen. Wir Menschen sind von unserer Natur aus nicht zur Einheit geschaffen. Sonst wäre es ohne Zweifel wesentlich entspannter auf unserem Planeten. Egal, ob wir in die Wirtschaft schauen, in die Politik oder in so manche Kirchgemeinde. Der Egoismus in uns bestimmt unser menschliches Denken und ist die größte Hürde für die gelebte Einheit. Das war schon immer so. Die Apostelgeschichte erzählt uns von der Euphorie, mit der von Jesus und seinem Werk erzählt wird. Da wurden Gemeinden gegründet in allen möglichen Städten des Vorderen Orients. Aber selbst die ältesten und die ersten Briefe von Paulus an diese Gemeinden sind voll von Ermahnungen und jeder Menge Hinweise auf Zwietracht und Uneinigkeit. Das Einzige, was uns zur Einheit bewegen kann, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Er richtet unseren Blick, unser Handeln und unser Herz auf Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wenn wir uns danach ausstrecken, gemeinsam den Geist Gottes, unser Denken, unseren Blick und unser Handeln bestimmen zu lassen, dann besteht die Chance auf Einheit und darauf, Dinge zu bewegen, die solchen Eindruck hinterlassen, dass die Menschen, so wie es unsere Geschichte, wie wir es gelesen haben, begeistert sind, weil Jesus wirkt. Und sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Am Ende nochmal ein Blick in unser Haus in Kapernaum. In ihm geschieht als Folge der Hilfsaktion so Wunderbares. Ich möchte da weniger über die Schuldvergebung reden, die ja zum Streit mit den Schriftgelehrten führt, auch nicht über die Heilung. Ich bin eigentlich hängen geblieben an den ersten beiden Worten, die Jesus zu dem Gelähmten sagte. In Vers 5. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn. Jesus tritt als erstes vor allen anderen Handlungen, vor der Sündenvergebung und vor der Heilung in Beziehung mit diesem Mann. Mein Sohn. Jesus schenkt als erstes das, was am nötigsten ist. Beziehung. Der Gelähmte wird nicht viele Beziehungen gehabt haben bisher. Einsam wird er auf der Straße gelegen haben, ohne Anerkennung, ohne Liebe, ohne Beziehung, ohne Social Network. Er konnte ja nichts zurückgeben. Er war gelähmt. Und Jesus sieht diesen Mangel und füllt ihn als erstes. Mein Sohn. Und das genügt, sodass der Gelähmte Vertrauen fasst. Das ist es, was er wollte. Das ist es, was ihm gefehlt hat. Er vertraut Jesus, er vertraut ihm so sehr, dass er ohne nachzufragen genau das tut, was Jesus zu ihm sagt und von ihm verlangt. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen. Es zu erleben, wie ein bisher Gelähmter eine Beziehung zu Jesus hat plötzlich, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, zu erleben, wie daraufhin Schuldvergebung erfolgt und der bisher Gelähmte frei wird von seiner Schuld und seinen Bindungen. Das ist so etwas Fantastisches. Es gibt jede Menge Leute, die es nötig haben, ein Stück getragen zu werden durch uns. Da muss ich euch eigentlich keine Beispiele nennen. Täglich begegnen sie uns. Lasst es euch aufs Herz legen. Tagtäglich begegnen wir Gelähmten auf unserem Weg und wir bekommen die Möglichkeit, zu helfen und zu Jesus zu tragen. Und wenn es nur das Gebet für den mürrischen Arbeitskollegen ist oder für die ungerechte Lehrerin, oder auch hier in der Gemeinde für Geschwister, die es aktuell nicht so einfach haben. Gott möchte mit jedem Menschen in Beziehung treten. Lasst euch als Helfer gebrauchen, damit andere, denen es aktuell schwerfällt oder die von dieser wunderbaren Möglichkeit überhaupt keine Ahnung haben, in diese Beziehung treten können und Heil erfahren können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.